Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Nichts Neues aus den USA, wie gerade in den Nachrichten gehört. Wir wissen immer noch nicht, wer der nächste Präsident in den USA sein wird. Und so stochern auch die Anleger an der Börse weiterhin im Nebel, aber keineswegs zaghaft und verunsichert, wie man meinen könnte. Ganz im Gegenteil. Mehr dazu, wie gewohnt, am Ende dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit Staatsleistungen für die Kirchen beschäftigen werden. Hier soll es Änderungen geben und dafür die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Außerdem schauen wir auf die jährlich erscheinende Aufsichtsratsstudie der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber geht es um die geplanten Wirtschaftshilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige. Bekannt war bisher, Betriebe, die im November schließen müssen aufgrund der Corona-Beschränkungen, sie erhalten pro Woche bis zu 75% ihres durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes vom November des Vorjahres. Es fehlten aber noch die Details. Und die werden nun in einer knappen halben Stunde vorgelegt. Das meiste aber ist bereits durchgesickert. Was bekannt ist, fasst aus unserem Hauptstadtstudio Theo Gerst zusammen.
Möglichst einfach und unbürokratisch soll den Unternehmen geholfen werden, die wegen des Teil-Lockdowns im November schließen müssen. Bezugspunkt für alle Zahlungen ist der durchschnittliche Wochenumsatz vom November letzten Jahres. Davon werden zunächst andere staatliche Fördergelder, etwa Überbrückungshilfen oder das Kurzarbeitergeld, abgezogen. Den verbleibenden Umsatz ersetzt der Staat dann zu 75%. Solo-Selbstständige, die von stark schwankenden Monatsumsätzen leben, können alternativ zum November 2019 auch den Durchschnitt ihrer Monatsumsätze des letzten Jahres heranziehen. Junge Firmen, die vor einem Jahr noch gar nicht existierten, greifen hilfsweise auf den Oktober dieses Jahres zurück oder nehmen die durchschnittlichen Umsätze seit ihrer Gründung. Solo-Selbstständige profitieren zudem von einer weiteren Vereinfachung. Bis zu einer Höhe von 5.000 Euro können Sie die Novemberhilfe selbst beantragen. Sie brauchen also zum Beispiel keinen Steuerberater. Geholfen wird auch den indirekt betroffenen Unternehmen. Klassische Beispiele sind Wäschereien, die jetzt keine Hotelwäsche mehr zu reinigen haben, oder Dienstleister, die im Hintergrund von jetzt verbotenen Konzerten ihr Geld verdienen. Sie können Hilfen beantragen, wenn Sie nachweislich und regelmäßig 80% Ihrer Umsätze mit Unternehmen erzielen, die jetzt geschlossen bleiben. Die Novemberhilfe ist auf 1 Million Euro pro Unternehmen begrenzt. Gehen die beantragten Hilfen darüber hinaus, greift die Novemberhilfe Plus. Hier muss jeder Einzelfall der EU-Kommission gemeldet werden. Um eine Überförderung zu vermeiden, werden Umsätze, die mehr als ein Viertel vom letzten November betragen, angerechnet. Dies betrifft zum Beispiel Hotels, die noch Geschäftsreisende beherbergen dürfen. Lange gerungen wurde auch um die Restaurants. Ersetzt werden bei ihnen nur die Umsätze, die sie im eigentlichen Betrieb erzielen, also mit der Bewirtung am Tisch oder an der Theke. Wenn Sie also Ihre Umsätze vom November letzten Jahres heranziehen, müssen Sie Ihre damaligen Außerhausverkäufe herausrechnen. Dafür werden im Gegenzug die Außerhausverkäufe in diesem November 2020 außen vor gelassen. Restaurants und Gaststätten dürfen damit also außer Haus unbegrenzt dazu verdienen, ohne den Anspruch auf die Novemberhilfe für den Restaurantbetrieb im engeren Sinne, Stichwort Bedienung am Tisch, zu verlieren.
Theo Gerst zu den Wirtschaftshilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige. Und da hier ja neben Hotels, Bars und Restaurants auch viele Kulturschaffende betroffen sind, gibt es spezielle Einblicke dazu dann gleich in der Sendung Kultur heute. Kommen wir von der Kultur und der Gastronomie zum Einzelhandel, ein wichtiger Arbeitgeber hierzulande, auch wenn die Arbeitsplätze nicht immer gut bezahlt sind und derzeit auch oft nicht sicher. Gerade die Monate jetzt, der November und der Dezember, sind extrem wichtig für die Branche, weil hier traditionell der größte Teil des Jahresumsatzes erzielt wird. Hinzu kommt noch der Januar, wenn Gutscheine oder Geldgeschenke eingelöst oder ausgegeben werden. Hinzugekommen ist aber auch Corona. Wie sieht sich der Einzelhandel aufgestellt? Wie sind die Erwartungen? Dazu äußerte sich heute der Handelsverband. Sebastian Engelbrecht hat für uns zugehört.
Auf den ersten Blick verbreitet der Handelsverband Deutschland, HDE, mitten in der Pandemie positive Nachrichten. Der Einzelhandel erwartet für die Monate November und Dezember ein Umsatzplus von 1,2% im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsätze steigen auf 104 Milliarden Euro, prognostiziert der HDE. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, dass sich hinter dieser für die Einzelhändler erfreulichen Entwicklung erhebliche Probleme verbergen. Hauptgeschäftsführer Stefan Gent erklärt:
Wir sehen, dass der Umsatz im Einzelhandel zwar zunimmt, beispielsweise im Online-Geschäft, aber auch bei Lebensmitteln, Baumärkte, Möbelmärkte, die sehr stark nachgefragt werden. Und auf der anderen Seite verliert der Bekleidungseinzelhandel in den Innenstädten, Sportgeschäfte, Schuhgeschäfte, Parfümerien massiv an Umsatz, weil Kunden weniger kommen und jetzt im Lockdown-Light ja eigentlich auch zu Hause bleiben sollen, obwohl die Geschäfte geöffnet haben.
Um die 90% der Unternehmer in diesen Branchen erwarten, dass das Geschäft in diesem Jahr schlechter wird als 2019. Das ergab eine bundesweite Umfrage im Auftrag des Handelsverbands Deutschlands unter 500 Händlern. Wer mit Bekleidung, Schuhen, Kosmetika und Spielwaren handelt, hat ohnehin harte Zeiten hinter sich. Insbesondere der Textilhandel steckt in einer Existenzkrise. Handelsverbandschef Gent befürchtet ein Ladensterben in den Innenstädten. Das Gesicht vieler Städte werde sich erheblich verändern, wenn sich diese Entwicklung fortsetze.
Allein der Bekleidungshandel hat bisher aufgelaufen ein Minus von 30%. Und hier ist die Befürchtung natürlich, dass jetzt gerade im November mit dem Lockdown Light weniger Passanten kommen in die Innenstädte zum Einkaufen und Weihnachtsgeschenke viel mehr digital gekauft werden.
Viele Branchen machen im Weihnachtsgeschäft mehr als ein Fünftel des Jahresumsatzes. Der Buchhandel, Uhren, Schmuck sowie Spielwarenhändler. All das wird sich in diesem Jahr besser per Internet verkaufen als im Laden. Eine weitere Umfrage des HDE unter 2000 Konsumenten ergab, 44% der Verbraucher wollen mehr als bisher Weihnachtsgeschenke online einkaufen. Das beliebteste Geschenk ist übrigens der Gutschein, gefolgt von Spielwaren, Büchern und Schreibwaren. Angesichts der Corona-Krise zeigte sich Handelsverbandschef Gent dankbar für staatliche Soforthilfen, das Kurzarbeitergeld und Kredite. Er forderte aber auch, die Hürden beim Beantragen der sogenannten Überbrückungshilfen müssten weniger werden. Auch sollte der Einzelhandel die sogenannten Novemberhilfen des Bundes beantragen können.
Deshalb ist unsere Forderung, dass auch die mittelbar betroffenen Geschäfte in der Innenstadt, also beispielsweise Modehäuser, Textilhäuser, die Möglichkeit haben, auch in diese Novemberhilfe aufgenommen zu werden. Darüber hinaus soll aber auch die Überbrückungshilfe jetzt nochmal angepasst werden, die ja bis in das nächste Jahr fortgeführt wird. Und hier muss es einfacher zugänglich sein und die Hürden müssen nochmal verändert werden. Sonst werden viele tausende Modegeschäfte beispielsweise nicht alleine durch die Krise kommen.
Der HDE-Hauptgeschäftsführer Gent im Beitrag von Sebastian Engelbrecht über die Lage und die Aussichten des deutschen Einzelhandels. Und nach dem Blick auf diese Einzelbranche in Deutschland schauen wir nun auf die gesamtwirtschaftliche Lage in der EU und in der Eurozone. Heute hat die EU-Kommission ihre neue Wirtschaftsprognose vorgelegt. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern fasst das Ergebnis zusammen.
Das war's dann mit der schnellen Wirtschaftserholung nach der Corona-Pandemie. Jedenfalls aus Sicht der EU-Kommission, die nach Angaben von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ohnehin nie darauf gesetzt hatte, dass auf den scharfen Einbruch im Frühjahr ein ebenso steiler Aufschwung folgen würde.
We never counted on a V-shaped recovery. Now we know for sure that we will not have one.
Wir sind nie von einer V-förmigen Entwicklung ausgegangen, so Gentiloni, und jetzt wissen wir mit Bestimmtheit, dass es sie auch nicht geben wird. Und das, obwohl die Konjunktur sich im dritten Quartal noch schneller erholte, als die EU-Kommission dies im Sommer prognostiziert hatte. Doch dann kam die zweite Pandemiewelle.
The third quarter rebound was even stronger than we expected. But the resurgence of infections across Europe in recent weeks is causing renewed disruptions.
Und diese zweite Welle löst einen neuen Konjunkturdämpfer aus. In Zahlen übersetzt bedeutet dies, die Wirtschaft der Eurozone schrumpft in diesem Jahr um 7,8%, etwas weniger als noch im Sommer angenommen. Die Kommission geht aber auch davon aus, dass der Aufschwung mit 4,2% im kommenden Jahr und 3% im übernächsten schwächer ausfällt, als vor wenigen Monaten noch errechnet. Es hätte aber noch schlimmer kommen können, wenn die Mitgliedstaaten und die Europäische Union nicht entschieden gegengesteuert hätten, zum Beispiel mit dem Kurzarbeitergeldprogramm SURE. Das hat dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr von 7,5% trotz Pandemiekrise auf lediglich 8,3% ansteigt. Die zweite Pandemiewelle hat damit den Aufschwung abgewürgt und sie sorgt außerdem dafür, dass es länger dauern wird, bis die EU-Staaten ihr Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Das wird den Berechnungen der EU-Kommission zufolge erst 2023 wieder der Fall sein. Nur in zwei großen EU-Staaten wird es besser laufen.
Among the largest member states, only Germany and Poland are forecast to reach or surpass their pre-pandemic GDP levels by the end of 2022.
Polen und Deutschland, so Gentiloni, werden bereits Ende 2022 ihr Bruttoinlandsprodukt der Vorkrisenzeit wieder erreichen oder sogar übertreffen. Was Deutsche und Polen freuen wird, hat aber auch eine Schattenseite. Die ökonomische Divergenz der Mitgliedstaaten wird durch die Pandemiefolgen noch anwachsen. Und das betrifft nicht nur die Wirtschaftskraft, sondern auch die Defizite und die Gesamtverschuldung der Euro-Länder.
Die trüben Konjunkturerwartungen der EU-Kommission, Peter Kapern berichtete. Das hatte für viel Hohn und Spott, aber auch Ärger und Wut gesorgt. Als der Zahlungsdienstleister Wirecard Insolvenz anmeldete, da haben sich alle gefragt, wo waren eigentlich die Aufsichtsräte des Konzerns? Was haben die getan, außer ihre hohe Vergütung einzustreichen? Eine Frage, die durchaus häufiger auftaucht, nicht nur bei Wirecard. Was Aufsichtsräte so bekommen, aber auch welche Aufgaben sie dringend ausüben sollten aus Sicht der Aktienbesitzer, das sind zwei Aspekte der diesjährigen Aufsichtsratsstudie, vorgelegt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die wesentlichen Ergebnisse fasst uns jetzt Mischa Erhardt zusammen.
Im vergangenen Jahr sind die Zahlungen an Aufsichtsräte in den DAX-Konzernen zurückgegangen. So überwiesen die 30 wichtigsten Börsenunternehmen des Landes gut 83 Millionen Euro an die Kontrolleure. Damit ist die Vergütung der Aufseher um vergleichsweise deutliche 3,6% zurückgegangen. Allerdings heißt das nicht unbedingt, dass auf die Konten der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder weniger Geld geflossen wäre.
Ursächlich ist hier vor allem die im Vergleich zum Vorjahr geänderte Indexzusammensetzung am Stichtag unserer Studie,
erklärt Frederik Beckendorf, Fachreferent bei der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Sprich, der Rückgang der Aufsichtsratsvergütung liegt vor allem daran, dass Großunternehmen aus dem DAX geflogen sind. Neuaufsteiger wie der Essenslieferant Delivery Hero haben kleinere Aufsichtsräte oder Kontrollgremien mit wesentlich geringeren Vergütungen. Die höchste Einzelvergütung floss 2019 an Paul Achleitner, den Chefaufseher der Deutschen Bank. Dem allerdings attestiert die Studie auch seit Jahren anhaltende Fleißarbeit. So kam Achleitner im Rahmen seiner DAX 30 Mandate auf die meisten, nämlich 90 Plenums- und Ausschusssitzungen. Allerdings veröffentlichen nicht alle DAX-Konzerne die Anwesenheit ihrer Aufsichtsräte in den Sitzungen. Das kritisiert Christiane Hölz von den Aktionärsschützern der DSW.
Es gibt immerhin noch 9 Unternehmen, die da so einen Mischmasch an Informationen einem nur geben und ein Unternehmen, MTU, die überhaupt gar nichts zu den einzelnen Teilnahmequoten der Aufsichtsräte sagen. Also da wollen wir schon mehr Transparenz haben.
Spätestens seit dem Wirecard-Skandal stellt sich auch die Frage, wie unabhängig Aufsichtsräte in den Unternehmen sind. So kritisieren einige Beobachter beispielsweise, wenn Vorstände auch nach einer Abkühlungszeit in den Aufsichtsrat ihres Unternehmens wechseln. Denn das birgt die Gefahr, dass sie Strukturen und Strategien im Unternehmen kontrollieren sollen, die sie im Zweifel selbst geschaffen oder auf den Weg gebracht haben. Zum anderen sehen ExpertInnen wie Christiane Hölz auch ein mögliches Problem, wenn Manager zu lange in den Gremien sitzen.
Wenn ich lange im Aufsichtsrat sitze, dann kriege ich irgendwann eine Nähe zu Vorstand, zu den oberen Führungsetagen, zu anderen Aufsichtsräten. Da sagt der Kodex, also nach 12 Jahren finden wir das mit der Unabhängigkeit schon ein bisschen schwierig.
Probleme sieht die Aktionärsschützerin nach wie vor in der Besetzung von Aufsichtsräten mit weiblichen Personen. Zwar hat sich der Frauenanteil in den Gremien in den vergangenen 15 Jahren von knapp 12% auf rund 36% verdreifacht. Allerdings bewege sich hier in den vergangenen 4 Jahren nur noch wenig. Zudem ist die Führung des Aufsichtsrates nach wie vor fast ausschließlich Männersache.
In den allen 3 Indizes, DAX, MDAX, SDAX, sind es 7 Frauen. Das ist nicht wirklich viel, die einen Aufsichtsrat leiten. Und auch in den Ausschüssen ist der Anteil der Frauen, liegt ja immer noch unterhalb 30%. Und Ausschüsse leiten machen Frauen selten.
In den 30 DAX-Konzernen gibt es nur eine Chefaufseherin. Simone Bargel-Tra bei Henkel. Eine Ausnahme, die diese Regel bestätigt.
Mischa Erhardt über die DSW-Aufsichtsratsstudie. Wenn über die Finanzen der großen christlichen Kirchen in Deutschland gesprochen wird, dann denken die meisten an die Kirchensteuer. Die macht tatsächlich einen Großteil der Einnahmen aus. Aber große Summen fließen auch noch durch spezielle Staatsleistungen an die katholische und die evangelische Kirche. Zuletzt über eine 500 Millionen Euro im Jahr. Eigentlich sollten diese Zahlungen schon längst beendet sein. Nun gibt es hier seit Jahrzehnten keinerlei Bewegung. Gerade hat der Bundestag über diese Ablösung der Staatsleistungen debattiert. Gudula Geuter lauschte andächtig.
548 Millionen Euro zahlten die Bundesländer zuletzt an die katholische und die evangelische Kirche in einem Jahr. Diese regelmäßigen Staatsleistungen sind keine Almosen. Sie sind größtenteils der Ersatz für entgangene Einnahmen aus den Besitztümern, die in der Reformation und durch den Reichsdeputationshauptschluss enteignet wurden. Als Dauerleistung waren sie trotzdem nicht gedacht. Seit über 100 Jahren steht im immer noch gültigen Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Geschehen ist das nie, auch weil Bund und Länder die Verantwortung für die Ablösung hin und her schoben. Das wollen FDP, Grüne und Linke mit ihrem gemeinsamen Gesetzentwurf ändern. Der will nur die Grundsätze für spätere Einigungen jedes Bundeslandes mit den Kirchen aufstellen. Zu aller Nutzen, so Benjamin Strasser für die FDP.
Wir machen ein faires Angebot an die Kirchen. Sie haben die historische Chance, um auf Basis eines realistischen Kompromisses mit den Ländern individuelle und passgenaue Lösungen auszuhandeln. Wir machen ein faires Angebot an die Länder, um endlich rechtssichere Ablösegesetze mit den Kirchen abschließen zu können. Und wir machen ein faires Angebot an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die noch immer Lasten aus längst vergangenen Zeiten tragen müssen. Und diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind, denen können wir auch nicht erklären, warum sie über Umwege diese Kirche wieder mitfinanzieren.
5 Jahre sollen die Länder für Verhandlung und Gesetzgebung Zeit haben, bis zu 20 Jahre für die Zahlung. Die ist, je nach Bundesland, ganz erheblich. Der Entwurf orientiert sich an den Grundsätzen des Bewertungsgesetzes. Daraus ergibt sich ein Faktor von 18,5 der jährlichen Leistung. Mit anderen Worten, 20 Jahre lang sollen die Bundesländer an die Kirchen fast das Doppelte zahlen wie bisher. Danach wären sie frei. Vor der noch laufenden Bundestagsdebatte hatten Redner der 3 Fraktionen betont, dass katholische und evangelische Kirche inzwischen für solche Verhandlungen durchaus offen seien, auch weil die Staatsleistungen den Gläubigen heute nicht mehr vermittelbar seien. Allerdings ist die Höhe der Ausgleichszahlungen umstritten. Trotzdem bescheinigen Kirchenrechtsexperten wie der Göttinger Hans-Michael Heinig dem Entwurf, sich um einen fairen Ausgleich zu bemühen und damit zum ersten Mal einen ernsthaften Lösungsversuch zu starten. Die Chancen auf Mehrheiten im Bundestag sind eher gering. Die AfD wendet sich gegen den Ausgleich für die Kirchen. Für die CDU lobte Hermann Gröhe den Entwurf, fügte aber hinzu:
Ob es allerdings angemessen ist, den Ländern vor einer umfassenden Konsultation einen Zeitraum von 5 Jahren vorzuschreiben, halte ich für fragwürdig. Deswegen glaube ich, wir brauchen diese umfassenden Konsultationen. Wir brauchen weitere Diskussionen.
Derweil soll der Entwurf in den Ausschüssen beraten werden.
Staatsleistungen an die Kirche, Gudula Geuter berichtete. Morgen wird auf dem Luftfahrtgipfel im Bundesverkehrsministerium über weitere Finanzhilfen für die Branche gesprochen. Und da Andreas Scheuer ja mit Steuergeldern bekanntlich mehr als großzügig umgeht, dürfte da einiges an Geld fließen. Im Vorfeld des Treffens hat die Lufthansa heute Zahlen zum Geschäftsverlauf veröffentlicht. Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
2 Milliarden Euro Verlust hat die deutsche Lufthansa im 3. Quartal eingeflogen und damit mehr als Beobachter erwartet hatten. Was die nicht im Blick hatten, waren Abschreibungen auf stillgelegte Passagierjets als auch Absicherungsgeschäfte auf den Treibstoffpreis. In den ersten 9 Monaten steht damit unter dem Strich ein Verlust von 5,6 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr, als noch niemand an eine Corona-Pandemie dachte, hatte die Kranichlinie in diesem Zeitraum noch 1 Milliarde Euro Gewinn geschrieben. Im Sommer war der Konzern von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien gerettet worden. 9 Milliarden Euro an Finanzhilfen flossen der Lufthansa und ihren Töchtern zu. Davon hatte sie Ende September 6,3 Milliarden Euro noch nicht abgerufen. Rechnet man diese ein, dann stehen ihr aktuell noch 10,1 Milliarden Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. Das sollte reichen, ist Lufthansa-Chef Carsten Spohr überzeugt. selbst wenn die Fluggesellschaft monatlich noch dreistellige Millionenbeträge verbrennen muss. Auf der englischsprachigen Analystenkonferenz erläuterte er das. Wenn wir 10 Milliarden an Liquidität haben und 350 Millionen monatlich im anstehenden Winter verbrennen, dann haben wir genügend Spielraum. Wir bleiben dabei. Es gibt keine Notwendigkeit für Notverkäufe oder andere Maßnahmen. Unsere Liquiditätssituation ist stark. Nicht nur für den Winter, sondern für das gesamte Jahr 2021, was auch immer es bringen mag. Und wenn nötig, auch für den Winter 2021-22.
Necessary for another winter between 21 and 22.
Immerhin, zu Beginn der Krise verbrannte die Lufthansa noch 500 Millionen Euro im Monat. Ein Ausblick auf das Jahr fällt Spohr schwer. Er wisse nur eines, der anstehende Winter werde eine enorme Belastung für die gesamte Branche.
We expect the demand for air travel to remain low.
Wir rechnen mit einer weiter niedrigen Nachfrage wegen der schnell steigenden Infektionszahlen, der Lockdowns und Reisebeschränkungen. Wir haben unsere Kapazitätsplanungen angepasst und werden nur Flüge anbieten, bei denen wir nicht Verluste einfliegen. Wir werden maximal ein Viertel der Kapazitäten des Vorjahrs anbieten. Die Passagierzahlen dürften weniger als ein Fünftel des Vorjahrs betragen.
To be less than a fifth of the previous year's figure.
Der einzige Lichtblick derzeit ist nämlich die Frachtsparte, die im dritten Quartal immerhin knapp 170 Millionen Euro Gewinn beisteuerte. Spohr will sich auf dem Luftfahrtgipfel morgen mit der Bundesregierung wieder für Schnelltests statt Quarantäneregelungen einsetzen. Zudem sollten die Regelungen für die Kunden verständlich sein und einheitlich, sagte er den deutschen Journalisten.
Wir fordern internationale Regelungen, die natürlich gerade in Europa für mich eigentlich selbstverständlich sein müssten. Aber wir wissen, da sind wir heute noch nicht.
Und schließlich hofft er bei den Gewerkschaften auf weiteres Entgegenkommen, damit von den 138.000 Menschen, die vor der Krise bei Lufthansa beschäftigt waren, zumindest noch 100.000 Jobs erhalten bleiben können.
Brigitte Scholtes zum Geschäftsverlauf bei der Lufthansa. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Kurz vorweg, Frau Holz, wegen der thematischen Anbindung. Was tat sich bei der Aktie der Lufthansa?
Die hat eine beachtliche Aufholjagd heute hingelegt. Am Vormittag ging es deutlich runter. Kurz vor Schluss sind Lufthansa-Aktien aber nur noch leicht im Minus.
Aber das war ja nur ein Thema, mit Sicherheit nicht das Thema des Tages.
Natürlich nicht, Herr Hetzke. Die Händler schauen wie überall gebannt auf ihre Bildschirme. Gibt es endlich eine Entscheidung im amerikanischen Wahlkrimi? Das Pendel hat sich in Richtung Biden gewendet und auf seinen Sieg wird jetzt munter gewettet. Als quasi ideale Kombination gilt jetzt der nettere und zuverlässigere Biden im Weißen Haus, aber ein Senat, der ihm bei allen wichtigen Vorhaben die Grenzen aufzeigt, wahrscheinlich kein billionenschweres Konjunkturprogramm durchwinkt, dafür auch keine Steuererhöhungen zulässt. Der DAX klettert um 2% auf 12.572 Punkte.
Ein ordentliches Plus. Wie ist die Lage aktuell an der Wall Street?
Dort sieht es ähnlich gut aus. Der Dow Jones und die Nasdaq legen zwischen 2 und 2,5% zu.
Es gab gute Konjunkturdaten aus Deutschland, speziell zu den Industrieaufträgen. Hat das den Euro gestärkt?
Das hat den Euro gestärkt. Der Euro steigt auf gut 1,18 Dollar.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei Staatsanleihen gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,64%. Und Gold zieht zum zweiten Fixing gestern kräftig an, um 52 Dollar auf 1.952 Dollar.
Dann schauen wir jetzt noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien an einem wieder mal randvollen Tag mit Unternehmensnachrichten wie dem neuen Quartalsbericht der Commerzbank. Wie kam der an?
Der kam sehr schlecht an. Die Commerzbank ist Schlusslicht im MDAX. Die Aktien brechen um 5,5% ein. Im dritten Quartal stand unterm Strich ein Minus von 69 Millionen Euro. Auch im Gesamtjahr rechnet die Bank mit einem Verlust wegen der deutlich höheren Vorsorge für mögliche Kreditausfälle und auch Kosten für den Umbau. Und es gibt diverse Analysten anderer Banken, die sogar daran zweifeln, dass der Umbau in diesen schwierigen Zeiten überhaupt gelingen kann.
Unter den DAX-Werten gehört unter anderem der Chiphersteller Infineon mit zu den Tagesgewinnern. Warum?
Das liegt an der Rallye bei Tech-Werten und einer Kaufempfehlung.
Der Rückversicherer Münchner Rück will oder kann immer noch keine Prognose für das Gesamtjahr abgeben. Wie reagieren die Anleger?
Die reagieren sehr enttäuscht darauf. Die Aktien über 3% im Minus, denn die Münchner Rück ist tatsächlich von der zweiten Corona-Welle erfasst worden.
Dorothee Holz fasste uns das Geschehen derzeit auf den Finanzmärkten zusammen. Mein Kollege Henning Hubert begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem geht es hier, wie bereits erwähnt, um die Corona-Wirtschaftshilfen, die Details. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.